Juristinnen erzählen. Ein Interview-Podcast der Forschungsstelle für gewerblichen Rechtsschutz am ITM Münster.
Herzlich willkommen zur 5. Folge von Juristinnen erzählen, dem Interview-Podcast der Forschungsstelle für gewerblichen Rechtsschutz am ITM Münster. Mein Name ist Katharina Börms und ich spreche heute mit Dr. Anne-Christine Fricke vom Landgericht München I. Frau Fricke ist dort Vorsitzende Richterin, Güterichterin und zudem auch noch Pressesprecherin. Wir mussten unser Gespräch in den vergangenen Wochen immer mal wieder verschieben, aber ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich mitmachen darf und dass es jetzt endlich geklappt hat.
Genau. Bevor wir uns jetzt auch wie bei den anderen Gästinnen Ihren Lebenslauf und Ihre aktuelle Tätigkeit anschauen, würde ich von Ihnen auch ganz gerne zum Einstieg wissen, was Ihr Berufswunsch als Kind war.
Ich war da relativ Mainstream, wie man neudeutsch so schön sagt. Ich wollte Prinzessin werden. Ich habe mich im Kindergarten als Prinzessin verkleidet und ich war ein Glitzer-Girl.
Okay. Ja, es ist dann ja auch doch Jura geworden, nicht Prinzessin, wobei ja, das eine das andere natürlich auch nicht immer ausschließt, aber vielleicht nicht ganz so realistisch. Sie haben in Münster, Paris und Berlin studiert. Und warum haben Sie sich damals für ein Jurastudium entschieden? Hatten Sie schon einen bestimmten Berufswunsch, als Sie gestartet haben, oder ging es erstmal allgemein um das Jurastudium?
Ja, also als ich dann irgendwann im Laufe der Abiturvorbereitung gemerkt habe, dass das mit der Prinzessin eng wird, musste ich natürlich einen Plan B finden. Und bei mir war es so, ich wusste nicht, was ich studieren will. Ich wusste es wirklich nicht. Ich habe mir sehr viele Vorlesungen an der Uni Münster angehört. Ich war verschiedentlich mit Leuten unterwegs und habe mich auch mal beraten lassen, so eine Studienberatung machen lassen. Ich habe auch nach der Ausbildung in der Schule, also nach meinem Abitur, erst mal ein Jahr Au-pair in Südafrika gemacht. Ich habe gearbeitet in einer Bäckerei, um mir das zu finanzieren, und war dann Au-pair. Und im Endeffekt ist es dann Jura geworden, weil es mir am besten gefallen hat in den Jura-Vorlesungen. Und was mich auch überzeugt hat, war, dass mir viele gesagt haben, die schon Jura studieren, dass Jura letzten Endes eine Eintrittskarte für sehr viele spannende Berufe ist und dass man sich da noch viel offen halten kann. Und das war damals so mein Ziel. Ich hatte noch keinen konkreten Berufswunsch, aber ich fand eben die Idee, dass ich das studiere und mir vieles anschauen kann im Laufe des Studiums und auch des Referendariats, eigentlich ganz gut. Und zum Glück hat es mich dann auch wirklich inhaltlich gepackt, als ich studiert habe.
Das ist schön. Hat Ihnen das Studium denn, also Sie meinten jetzt ja gerade auch schon, dass es Sie inhaltlich gepackt hat, hat es Ihnen dann auch Spaß gemacht oder hatten Sie dann eher das Ziel vor Augen, Sie wollen sich ja mit dem Jurastudium alle Türen offen halten und deshalb haben Sie es durchgezogen?
Nein, also gerade das Zivil- und das Strafrecht haben mir auch Spaß gemacht. Ich hatte zwar noch keine Berührungspunkte zum gewerblichen Rechtsschutz, aber ich habe während meiner Studienzeit auch einige interessante Praktika gemacht. Ich habe einen Auslandsaufenthalt in Paris gehabt mit Erasmus. Ich war für 3 Monate in Indien am Supreme Court of India im Rahmen der fachspezifischen Fremdsprachenausbildung, die Uni Münster angeboten hat damals. Und das waren natürlich Highlights. Und das hat einen dann auch motiviert, weiter zu studieren und auch dann fürs Examen zu büffeln. Das hat jetzt, muss ich schon offen sagen, nicht immer Spaß gemacht. Aber ich hatte eine ganz tolle Uni-Clique. Wir saßen immer in der Bib und haben uns gegenseitig motiviert. Und das war schon auch eine intensive und im Endeffekt auch sehr erfolgreiche Zeit.
Ja, auf jeden Fall auch schön, dass Sie das so genutzt haben mit Auslandsaufenthalten und ja, irgendwie auch ein bisschen über den Tellerrand zu blicken.
Ja, das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Das ist ganz wichtig, zumal man im Studium eben noch relativ ungebunden ist und es wirklich sehr, sehr viele Austauschprogramme gibt. Und ich war auch in so einer Mädelsklicke. Wir haben uns gleich am ersten Tag an der Uni kennengelernt und waren dann eigentlich bis zum ersten Examen zusammen, haben das dann auch so zeitversetzt gemeinsam gemeistert. Jeder hat immer für die andere gekocht, die gerade Examen gemacht hat. Und die Regel war natürlich, bei allem, was man über die Klausuren erzählt, sagt die andere immer nur, ja super, das hätte ich auch so gemacht. Und das war einfach irgendwie toll, weil meine Mädels, mit denen ich zusammen studiert habe, die waren auch alle irgendwo im Ausland. Und wir haben uns da auch immer gegenseitig supportet und unterstützt.
Sehr, sehr schön. Gab es denn im Studium bei Ihnen auch schon Berührungspunkte mit dem gewerblichen Rechtsschutz?
Nein, noch gar nicht. Also ich hatte keine Berührungspunkte zum gewerblichen Rechtsschutz bis zu meinem Referendariat. Also das war dann wirklich, muss ich ehrlich sagen, da war ich dann schockverliebt. Das war letzten Endes Zufall. Ich bin in der 16. Kammer am Landgericht Berlin gelandet und hatte eine ganz, ganz tolle Ausbilderin, die mich auch sehr für den Richterberuf dann interessieren konnte. Und da war ich eben in einer Kammer, die unter anderem für Patentsachen, für Urhebersachen, ich meine auch UWG zuständig war. Und das war mein erster Berührungspunkt mit dem gewerblichen Rechtsschutz.
Und hat Sie das dann da auch schon interessiert und begeistert oder war die Überforderung zu dem Zeitpunkt überwiegend?
Also ich sag's ehrlich, ich habe mein erstes Votum von der Richterin zurückbekommen mit den Worten, naja, also das geht schon noch besser, da müssen wir nochmal nacharbeiten. Das hat mich dann aber so motiviert, die hat mich wirklich zu Höchstleistungen angespornt, weil als ich dann nachgearbeitet hatte, war es toll und sie hat mir dann unterschiedliche Fälle gegeben. Ich durfte auch eine mündliche Verhandlung leiten und in den Sach- und Streitstand einführen. Und mich hat es dann im Laufe dieser 3 Monate, es war ja nicht lang, weil die ganze Kammer auch so nett war und ich so viele positive Beispiele für tolle Richterpersönlichkeiten in dieser Kammer hatte, hat es mich dann wirklich gepackt. Und auch die Rechtsgebiete, die waren halt spannend, unterhaltsam, es war auch rechtlich herausfordernd. Meistens waren es Fachanwälte, die sehr gut vorbereitet waren. Man konnte unheimlich toll diskutieren in der mündlichen Verhandlung. Und das hat mir für den Richterberuf wirklich die Augen geöffnet. Ich hatte dieses Berufsbild vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt für mich.
Sie haben jetzt ja von Ihrer, der Station im Referendariat schon erzählt. Vielleicht können Sie ja noch einmal zumindest ganz knapp umreißen, was Sie noch so für Stationen absolviert haben im Referendariat.
Sehr gerne. Also nach dieser ersten sehr positiven Erfahrung bei Gericht mit dem gewerblichen Rechtsschutz habe ich danach dann die Staatsanwaltschaft gehabt. Da war ich in der Verkehrsabteilung, das war, würde ich jetzt sagen, eher unspektakulär, aber war auch schon ganz spannend, mal selber die Sitzungsvertretung zu machen. Und dann habe ich schon gezielt geguckt und dann war ich im Bundesjustizministerium im Referat für Patent- und Arbeitnehmererfinderrecht in meiner Verwaltungsstation. Ich war ja damals schon nach Berlin umgezogen, weil ich ja dort auch promoviert habe im Graduiertenkolleg der Humboldt-Universität und hatte dann eben in Berlin mein Referendariat angefangen und die erste Station war halt dann quasi so die Initialzündung für das Interesse für den gewerblichen Rechtsschutz. Und dann habe ich eben geguckt, dass ich sowohl meine Anwaltsstation in einer Kanzlei für gewerblichen Rechtsschutz mache, als eben auch die Verwaltungsstation. Und da war dann ganz spannend, dass ich eben diese 3 Monate im Bundesjustizministerium noch war. Also ich habe da quasi gezielt dann ausgewählt. Dann kam eine Station, das war die Wahlstation bei mir. Die hatte ich mir eigentlich noch vor Beginn meines Referendariats schon ausgeguckt. Nachdem ich nicht Prinzessin werden konnte und mein Jurastudium jetzt schon mal das erste Examen erfolgreich absolviert hatte, hatte ich mir gedacht, ich werde Diplomatin. Weil ich war ja zu dem Zeitpunkt noch sehr international unterwegs, hatte auch im Graduiertenkolleg noch eine weitere Fremdsprache erlernt, das Italienische. Und dachte dann, vielleicht wäre ja eine Karriere im Auswärtigen Amt für mich toll. Und ich hatte mich schon sehr früh dann beim Auswärtigen Amt beworben und eine Zusage für das Deutsche Haus in New York City bekommen. Und da war ich dann auch Wahlstation über. Aber interessant war, das war eine tolle Station und das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war auf spannenden Veranstaltungen, ich war bei der UNO, ich habe wirklich eine UN-Generalversammlung mal miterlebt mit Protokoll. Das war wirklich eine tolle Zeit, aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich, wenn man ehrlich ist, mein Herz schon an die Justiz verloren und wusste irgendwie so, ich glaube, ich bewerbe mich für eine Richterstelle. Und das war irgendwie schon so, ich habe zwar alles noch mitgenommen und es war auch nicht so, dass ich mich dann irgendwie bewusst gegen den diplomatischen Dienst entschieden hätte, weil das sicherlich auch eine spannende Tätigkeit ist. Aber diese Richterzeit und der gewerbliche Rechtsschutz, das war einfach dann, ja, es war halt einfach dann für mich das Richtige.
Aber ich finde, so soll es ja eigentlich auch sein. Also wenn man gerade im Referendariat merkt, dass einem was Spaß macht, ist es ja einfach toll, wenn man danach so ein bisschen ja, Gewissheit hat oder auch weiß, was man machen möchte.
Da haben Sie recht und das ist auch ein Vorteil, den der Referendariatsdienst bietet, dass man eben noch in so viele Dinge reinschnuppern und auch mal Sachen ausprobieren kann. Und auch wenn man dann vielleicht mal eine Station hat, die nicht so spannend ist, ja Mensch, dann hat man es aber gesehen und kann es sozusagen für sich auch ausschließen. Das heißt, diese Referendariatszeit habe ich als sehr positiv und auch als inspirierend empfunden. Es war zum Beispiel auch so, neben meiner Richterin in der 16. Kammer, in der Littenstraße da in Berlin, hatte ich auch zwei AG-Leiterinnen, die toll waren. Das waren beides auch Richterinnen, eine im Verwaltungsrecht und die andere war beim Kammergericht im Strafrecht tätig. Und da habe ich halt auch einfach so positive Vorbilder gehabt. Und alle drei hatten eins gemeinsam, dass sie mich irgendwann beiseite genommen haben und gesagt haben, Mensch, Frau Fricke, wollen Sie nicht Richterin werden? Und ich war immer so, nein, nein, oh Gott, und oh, weiß ich nicht. Aber ich habe dann schon angefangen, so ein bisschen damit zu liebäugeln. Einfach, weil ich da eben diese Richterpersönlichkeiten kennengelernt habe. Die waren alle drei ganz unterschiedlich, aber die haben mich sehr geprägt und es war eine sehr positive Erfahrung, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Und Sie haben ja eben auch noch von Ihrer Promotion gesprochen. Haben Sie dann vor dem Referendariat promoviert?
Genau, ich habe mein Studium abgeschlossen, das erste Staatsexamen gemacht. Dann war ich für 2 Jahre im Graduiertenkolleg der Humboldt-Universität zu Berlin, habe dort zu einem allgemeinen Thema zur Vertragsauslegung promoviert. Da gab es auch einige von den Mitgliedern im Graduiertenkolleg, die im gewerblichen Rechtsschutz promoviert hatten oder promovierten und dann hat man sich immer mal so ausgetauscht. Aber den ersten Kontakt zum gewerblichen Rechtsschutz hatte ich dann wirklich erst im Referendariat.
Okay. Und im Anschluss an Ihr Referendariat, Sie meinten jetzt ja schon, dass Sie eigentlich wussten, Sie möchten Richterin werden und in die Justiz. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, dann sind Sie erst einmal Staatsanwältin geworden.
Ja, genau. Ich bin damals nach Hannover gegangen. Da habe ich ganz schnell eine Zusage bekommen, weil da wohl gerade irgendwie eine Pensionierungswelle war. Und in Hannover war es so, dass man meistens erstmal als Staatsanwältin angefangen hat. In jedem Bundesland ist es ein bisschen anders. Und es ist aber schon der Wechsel zu Gericht dann vorgesehen. Also in Niedersachsen macht man dann sein sogenanntes Gerichtsjahr und entscheidet sich dann, ob man Staatsanwaltschaft macht oder Richterin. In Bayern, wo ich jetzt bin, ich bin ja dann gewechselt nach einiger Zeit, ist es so, dass man immer mal wieder hin und her wechselt. Also da fängt man auch als Staatsanwalt oder Staatsanwältin meistens an, wechselt dann zu Gericht und kann sich dann auch überlegen, ob man bei Gericht bleibt oder ob man nochmal als Gruppenleiter wieder zurück zur Star geht. Einfach vor dem Hintergrund, dass die bayerische Justiz das als ganz gut ansieht, wenn man immer mal wieder beide Seiten sieht. Aber das ist ein Werdegang hier, das ist nicht getrennt, wie zum Beispiel in NRW, habe ich gehört, dass das eher getrennt ist, Richter und Staatsanwaltschaft, sondern in Hannover und auch in Bayern gibt es schon Wechselmöglichkeiten.
Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Aber ich stelle es mir auch gar nicht so falsch vor, auch die Seite der Staatsanwaltschaft zu kennen, auch ein bisschen intensiver zu kennen, wenn man dann irgendwann Richterin ist.
Da haben Sie völlig recht, Frau Börms. Das war für mich auch eine ganz wichtige Erfahrung, weil bevor ich dann auch bei meiner richterlichen Tätigkeit wieder im gewerblichen Rechtsschutz ankam, gab es erst noch eine Zwischenstation. Ich war ja fast 3 Jahre in einer Jugendschutzkammer tätig, in einer großen Strafkammer als Beisitzerin, wo mich auch der Vorsitzende sehr positiv geprägt hat und die dortigen Kolleginnen als Beisitzerinnen. Und das war eben so eine Zeit, da war es sehr von Vorteil, dass ich schon wusste, wie man als Staatsanwalt arbeitet, wie Anklagen entstehen, wie eine mündliche Verhandlung abläuft. Und da war ich dann plötzlich in einer anderen Rolle, nämlich in der Richterrolle, in die ich natürlich erst auch reinwachsen musste. Aber durch die Staatsanwaltschaft hatte ich schon so eine gewisse Sichtweise und konnte mich intensiver mit den Fällen auch auseinandersetzen und auch irgendwie besser verstehen, wie es zu einer Anklage kommt und was da so die Hintergründe bei der Staatsanwaltschaft sind, wie die was machen. Ich hatte auch schon vorher mit Verteidigern einiges zu tun gehabt. Das war eigentlich ganz gut, dass ich diese Vorkenntnisse durch die Staatsanwaltschaft schon gewinnen konnte.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Genau, Sie sind jetzt ja mittlerweile Zivilrichterin, Vorsitzende Richterin in der 44. Zivilkammer und haben da überwiegend mit dem Patentrecht zu tun und auch mit dem Urheberrecht und allgemeinem Zivilrecht, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, genau.
Vielleicht können Sie ja noch mal kurz erläutern, wie Sie jetzt in diese Position gekommen sind, auch vielleicht, wie man Vorsitzende Richterin wird.
Ja, also ich habe ja zunächst im Strafrecht 3 Jahre gearbeitet und bin dann ins Zivilrecht gewechselt. Die Zeit in der Jugendschutzkammer am Landgericht München I war auch sehr intensiv und spannend. Ist eine sehr sinnstiftende Tätigkeit, im Strafrecht in dem Bereich tätig zu sein. Aber es war dann eben so, dass der damalige Präsident, nachdem ich das 3 Jahre gemacht hatte, gefragt hat, ob ich wechseln möchte und hat auch gesagt, weil ich das eben diese letzten 3 Jahre, weil das so ganz gut gelaufen ist, dass ich einen Wunsch äußern kann. Und dann habe ich mir eben gewünscht, in den gewerblichen Rechtsschutz zu gehen. Und dann habe ich auf dem Sommerfest eine sehr nette Vorsitzende kennengelernt, die damals Vorsitzende der Kartellkammer am Landgericht München I war. Und dann hat das Präsidium das zum Glück auch so beschlossen, dass ich in die Kartellkammer wechseln konnte. Dort war ich dann auch etwa 3 Jahre. Dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich gerne Pressesprecherin in Zivilsachen werden möchte fürs Landgericht München I. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und das auch angenommen. Und nach den 3 Jahren in der Kartellkammer bin ich dann in eine Patentkammer gewechselt, auch zu einem sehr netten Vorsitzenden. Und war dann als Beisitzerin für Patentrecht und Urheberrecht zuständig, nachdem ich vorher Kartellrecht, UWG und Urheberrecht gemacht hatte. Die gewerblichen Rechtsschutze haben ja auch, die gewerblichen Schutzrechte haben ja auch durchaus Überschneidungen, sodass einem dann auch der Wechsel relativ leicht gefallen ist. Und dann habe ich mich ins Patentrecht eingearbeitet und als Pressesprecherin, das ist eben so eine Zusatzaufgabe, habe ich nebenbei gearbeitet, war ein Stück weit freigestellt. Zuvor war ich stellvertretende Leiterin der Führungsaufsichtsstelle im Strafrecht gewesen. Das waren so Zusatzaufgaben, die vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass ich dann befördert wurde. Man wird aber auch zum Beispiel Vorsitzende oder Vorsitzender, wenn man als Gruppenleiter zur Staatsanwaltschaft zurückgeht, dort dann eine Weile arbeitet und sich dann auf ein Beförderungsamt bewirbt. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten und es gibt eben auch viele Tätigkeiten. Also in der Justiz führen viele Wege zum Erfolg, sagen wir es mal so.
Okay. Sie haben jetzt auch gerade schon Ihre Tätigkeit als Pressesprecherin angesprochen. Da würde mich interessieren, wie genau so ein Arbeitsalltag als Pressesprecherin aussieht, weil Sie das ja durchaus neben Ihrer normalen Tätigkeit als Vorsitzende Richterin ausüben. Kommt das dann obendrauf oder wird man dafür auch frei, also bekommt auch Freiräume für die Aufgaben?
Also ich bin zu 75% Richterin und zu 25% freigestellt für die Pressesprecherinnen-Tätigkeit. Und ich kann nur sagen, also es wird mir nie langweilig. Das ist auch eine der schönen Seiten an der Pressearbeit. Ich weiß nie genau, wie mein Tag abläuft. Es ist immer eine Überraschung dabei. Das muss man auch mögen, weil man muss recht flexibel bleiben. Aber es ist auch toll, weil man so viele unterschiedliche Sachen erlebt. Ich habe natürlich dadurch, dass ich als Pressesprecherin arbeite, auch einen ganz guten Überblick, was so im gewerblichen Rechtsschutz und in den anderen Rechtsgebieten gerade an spannenden, interessanten Verfahren läuft. Das macht viel Spaß. Es macht sehr viel Spaß, so die Schnittstelle von Gericht und Presse zu sein. Da sind so Dinge wie Kommunikation sehr wichtig, Verlässlichkeit. Man muss schnell arbeiten, man muss gut umschalten können. Und also so einen typischen Arbeitsalltag gibt's nicht. Es ist letzten Endes so, wissen Sie, ich mache ganz normal juristisch meine Arbeit, ich lese meine Akten, ich bereite meine Sitzungen vor, ich berate mit meinen Beisitzerinnen in meiner Kammer und dann habe ich mittwochs morgens um 9 meinen Verhandlungstag. Aber wenn dann am Abend vorher eine Presseanfrage kommt für einen spannenden Fall eines Kollegen mit einem Prominenten oder mit einem sehr hohen Streitwert, mit Kläger und Beklagte sind teilweise dann auch medienaffin und machen selber aktive Pressearbeit und dann kommt die Presse auf uns zu, dann muss ich manchmal einfach alles stehen und liegen lassen und sofort agieren, weil ich der Presse dann nicht sagen kann, ja, also wissen Sie, ich muss jetzt erstmal in die Sitzung und dann muss ich noch beraten und dann melde ich mich mal übermorgen. Sondern es muss meistens immer sofort sein. Die Presse ist ein schnelllebiges Geschäft Und dann kann es eben sein, dass ich mir für einen Tag was vorgenommen habe und mir vorgestellt habe, wie der so abläuft, und dann läuft er halt ganz anders ab. Also das mag sicher nicht jeder, aber ich finde das irgendwie ganz toll und es inspiriert mich auch immer wieder, dann Workarounds zu finden, wie ich dann doch noch irgendwie alles an einem Tag auf die Reihe bekomme.
Ich finde, das klingt auch sehr, sehr spannend und aufregend, und so verfällt man bestimmt in keinen Arbeitstrott.
Nein, also das wirklich gar nicht. Im Gegenteil, man kriegt auch immer wieder neue Eindrücke. Ich sehe dann, wenn ich bei den Kolleginnen und Kollegen in der Verhandlung bin, wie die das machen. Ich bin dann auch oft wirklich sehr, sehr stolz, weil die einen super Job machen. Ich sehe, wie toll die vorbereitet sind, wie die die Verhandlung führen, wie akribisch die ihre Fälle vorbereiten. Und das ist schon immer auch etwas, was mir dann auch zeigt, wie wichtig unser Beruf ist und was für eine große Außenwirkung der auch hat.
Sie haben ja eben auch schon gesagt, dass Sie als Schnittstelle zwischen oder vom Gericht und Presse agieren. Warum ist denn, oder was meinen Sie, warum diese Schnittstelle so wichtig ist?
Ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass in den heutigen Zeiten kaum noch ein Bürger oder eine Bürgerin jetzt die Zeit hat, bei uns sich in die Verhandlungen reinzusetzen und da stundenlang zuzuhören. Es gibt natürlich Leute, die das machen, aber in der Regel sitzen bei uns nicht so viele Zuschauer drin, sondern es ist eben die Presse, die berichtet und letzten Endes der Öffentlichkeit auch erklärt und mitteilt, was wir machen. Wie läuft die Verhandlung ab? Warum entscheiden wir? Was entscheiden wir? Und da die Verfahren auch gerade im gewerblichen Rechtsschutz oft recht komplex sind, ist es natürlich gut, wenn man dann jemanden hat, der den Bürgerinnen und Bürgern, für die wir ja letzten Endes auch arbeiten, erklärt, wie unsere Verfahrensabläufe sind, warum wir ein Urteil so gefällt haben, wie wir es gemacht haben. Und da braucht es eben jemanden, der sowohl weiß, wie es ist, als Richter zu arbeiten, aber auch vielleicht ein bisschen Affinität für Öffentlichkeitsarbeit hat. Und diese Schnittstelle ist einfach wichtig, weil wir natürlich auch wollen, dass der Rechtsstaat akzeptiert wird. Wir sind ja Teil des Rechtsstaats, und da ist es auch wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger möglichst transparent mitbekommen, was wir machen. Und deswegen hat die Presse da schon eine wichtige Rolle für uns, und es ist auch schön, dass über uns berichtet wird. Das ist auch letzten Endes unser Ziel. Also ich unterstütze auf jeden Fall aktive Pressearbeit.
Und was sind so aktuelle Themen, die das Landgericht München oder Sie persönlich bei Ihrer Arbeit gerade besonders beschäftigen?
Also ich muss sagen, das größte Thema im letzten Jahr und jetzt auch in diesem Jahr war eigentlich KI. Da kann ich meinen Vorrednerinnen, deren Podcast ich schon gehört habe, nur zustimmen. Das ist etwas, das uns als Gericht oder als Justiz auch beschäftigt. Wie wird KI sich auf unsere Verfahren auswirken? Kann man KI vielleicht zum Beispiel im Rahmen von der Bearbeitung von Massenverfahren für die Justiz nutzbar machen? Das ist ein spannendes Thema. Und jetzt als Pressesprecherin hatte ich im letzten Jahr etwas Neues, was aufgekommen ist im gewerblichen Rechtsschutz. Das waren sogenannte Greenwashing-Fälle. Also das waren mehrere Klagen, die hier eingegangen sind und dann auch verhandelt und schon entschieden wurden zu der Frage, wie darf man mit Klimaschutz werben, wenn man zum Beispiel CO2-neutral auf sein Produkt schreibt? Wie genau muss man dann dem Verbraucher auch erklären, anhand welcher Kriterien man zu dieser Äußerung kommt? Und das ist ein spannendes Thema, von dem ich glaube, dass es auch in Zukunft weiter beschäftigen wird, dass eben Produkte beworben werden von Herstellern mit gewissen Kriterien zum Thema Klimaschutz, und dass man dann da mal etwas genauer hinschauen muss, ob denn auch wirklich das, was draufsteht, auch drin ist, was den Klimaschutz angeht. Also da hatten wir einen Fall mit einem Getränk und einen anderen Fall mit einem Automobilhersteller. Und das scheint mir etwas zu sein, was uns auch in Zukunft noch beschäftigen wird.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns hier am Institut auch beschäftigt und gerade auch viel diskutiert wird.
Ja, dann schicke ich Ihnen vielleicht nachher noch mal ein paar von meinen Pressemitteilungen dazu. Vielleicht können Sie ja was verwenden.
Ja, sehr gerne. Sie sind ja auch noch Güterrichterin. und führen Mediation in allgemeinen Zivilsachen und ich glaube auch im gewerblichen Rechtsschutz.
Ja, genau, richtig.
Was machen Sie denn als Güterrichterin? Was ist da Ihre Funktion?
Güterrichterin ist nochmal wieder eine ganz andere Tätigkeit als die klassische Richterinnentätigkeit. Da musste ich auch erst umlernen, so ein Stück weit. Man macht hier eine Ausbildung, die von der Justiz auch angeboten wird, die ich wirklich nur allerwärmstens empfehlen kann. Die Güterrichterausbildung oder Mediation ist ein ganz wichtiges Asset für uns Richterinnen und Richter, die man dann auch in den normalen ZPO-mäßigen Verhandlungen gut nutzen kann. Als Güterrichterin selber bin ich eigentlich mehr Moderatorin, weil ich den Fall nicht juristisch durchprüfe und bewerte und letzten Endes auch nicht entscheide, sondern meine Hauptaufgabe ist eigentlich zuzuhören, mich selber und auch meine eigene Meinung zu dem Fall zurückzunehmen und die Parteien reden zu lassen und zu schauen, ob die es von sich aus schaffen, zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Und dabei spielen eben gewisse Vorteile eine Rolle gegenüber einem ZPO-Verfahren, beziehungsweise mit ZPO-Verfahren meine ich nicht, also das Güteverfahren steht ja auch in der ZPO, aber ich meine gegenüber einem normal streitig durchgeführten Verfahren. Man hat mehr Flexibilität, man hat mehr Zeit und es gibt eben die Vertraulichkeit. Und es ist nicht so, dass die Parteien mich von ihrem Standpunkt überzeugen müssen, denn ich werde ja den Fall gar nicht entscheiden. Den gebe ich an den Streitrichter zurück, wenn die Parteien sich nicht einigen, auch ohne denen zu erzählen, woran es jetzt gelegen hat, dass es keine Einigung gab. Und in dem Moment, wo sich die Parteien aber einigen, was ich dann moderieren kann, und dann kann man Lösungsvorschläge erarbeiten, man kann auch Einzelgespräche mit den Parteien führen, die können auch einem unter dem Siegel der Verschwiegenheit etwas mitteilen, das man dann nicht weitergibt. Und ich kann sie ein Stück weit dann auch beraten. Und wenn das gelingt, dann kann ich die Parteien im Idealfall zu einem Vergleichsschluss bringen. Und das ist eigentlich immer eine ganz tolle Sache. Man steckt da sehr viel Herzblut rein. Es ist auch zeitintensiv. Man gibt natürlich auch mehr von sich preis. Man hat nicht so das strenge Korsett der ZPO an. Man hat keine Robe an. Man ist näher an den Parteien dran. Auf der anderen Seite ist es nochmal eine tolle Facette, um Menschen dazu zu bringen, ihren Konflikt selber zu lösen, anstelle eines Urteils.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das für die Parteien deutlich besser anfühlt, wenn man so zu einer Lösung findet und das nicht vor Gericht mit, ja, vielleicht einem schlechten Ausgang für dann eben die eine Partei erst erstreiten muss.
Ja, zumindest im Zivil, da haben Sie völlig recht, Frau Wörms. Also im Zivilrecht können einfach nicht beide gewinnen. Oft verlieren eher beide, weil es dann einen Teilzuspruch, Teilklageabweisung gibt oder so. Ich meine eigentlich, dass so eine gütliche Einigung schon etwas sehr Sinnvolles ist. Wobei ich aber auch akzeptiere, wenn es in gewissen Fällen, gerade wo es um Grundsatzfragen geht oder wo vielleicht eine Partei doch sehr wenig kompromissbereit ist, da muss man dann auch irgendwann sagen, da hat dann eine Mediation auch ihr Ende oder keinen Sinn. Aber ich weiß noch, dass unsere Mediationsbeauftragte immer gesagt hat, es gibt eigentlich keine sinnlose Mediation, weil man immer was mitnimmt, weil man was lernt. Und manchmal ist es auch so, dass eine Mediation dann nicht sofort zum Erfolg führt. Also das Güterrichterverfahren wird dann irgendwann abgeschlossen ohne Vergleich und dann geht es zum Streitrichter zurück und dann kriege ich 3 Monate später einen Anruf von dem Kollegen oder der Kollegin, die dann sagen, du, ich habe nochmal mit denen geredet und die haben mir dann erzählt, wie es bei dir war in der Mediation und dann haben wir noch über 2 Punkte gesprochen und jetzt habe ich sie verglichen, wo ich mir dann zumindest einbilden kann, dass ich einen Beitrag dazu geleistet habe, dass der Kollege oder die Kollegin es dann selbst geschafft haben. Und das ist einfach toll. Das ist auch eine schöne Zusammenarbeit dann mit den Kollegen. Es ist eher eine Sache in der Justiz, die ich nochmal hervorheben möchte. Zum einen gibt es sehr viele spannende Bereiche in der Justiz. Die Justiz ist unglaublich vielfältig. Das habe ich vorher gar nicht gewusst. Aber man kann wirklich sehr viele verschiedene Sachen machen. Und was auch ein großes Thema ist bei uns, ist Teamwork. Also gerade das Teamwork in der Kammer oder auch bei mir auf der Pressestelle, das macht wirklich großen Spaß. Und das ist auch etwas, was mir sehr positiv aufgefallen ist, wie kollegial der Umgang hier bei uns am Gericht ist.
Das klingt wirklich richtig schön. Ja, also auch nach einem sehr erfüllenden Job.
Wenn Sie fertig sind mit Ihrer Ausbildung, kommen Sie zu mir. Ich werde mich schon mal an. Auch wenn Ihr Chef das wahrscheinlich nicht gerne hört, aber ich versuche es trotzdem.
Ich bekomme auf jeden Fall sehr gute Inspiration mit den ganzen Interviews.
Ja, wir können auch gerne mal telefonieren, ne?
Ja, wo wir gerade eigentlich auch schon beim Thema sind, ja, Vorbilder oder Inspiration. Ganz am Anfang der Folge haben Sie schon erwähnt, dass Sie im Referendariat sehr tolle Juristinnen auch kennengelernt haben, die Sie auch durchaus für die Justiz begeistern konnten. Hatten, oder vielleicht können Sie ja noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, ja, wer bei Ihnen oder was Sie für Vorbilder hatten und ob Sie weibliche Vorbilder auch hatten im Laufe Ihrer Karriere.
Ja, also zum einen muss ich sagen, ich hatte sowohl weibliche als auch männliche Vorbilder. Der Vorsitzende im Jugendschutz war auch eine Inspiration. Der war jetzt ein ganz anderer Typ als ich. Wir haben uns trotzdem sehr gut verstanden. Und die Beisitzerinnen dort waren wiederum auch für mich sehr, 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 sehr hochqualifizierte Kolleginnen, die außerdem unglaublich sozial kompetent und einfach nett waren. Also die Kammeratmosphäre war toll. Das hat mich geprägt als Richterin in meiner ersten Richtertätigkeit. Und ich habe auch immer versucht, das beizubehalten. Aber auch später, als ich dann im gewerblichen Rechtsschutz war, da hatte ich eine ganz tolle Vorsitzende im Kartellrecht, ich hatte im Patentrecht einen tollen Vorsitzenden und habe immer wieder Menschen getroffen, die mir was beigebracht haben, mit denen man auch mal heftig diskutiert hat. Gerade die Beratung dient ja eben auch dazu, dass man Argumente austauscht. Und das war für mich immer Inspiration. Und bei uns ist es jetzt auch so, auch die Patentkammern haben alle, also auch Frauen. Es ist also jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt in einer Männerdomäne sind, sondern es ist inzwischen doch sehr ausgeglichen. Es gibt auch viele Frauen bei uns am Landgericht im gewerblichen Rechtsschutz, sodass es eigentlich da an weiblichen Vorbildern nicht gemangelt hat. Und vorher jetzt im Referendariat, da habe ich, glaube ich, schon erzählt, die AG-Leiterin und meine erste Station, das habe ich Ihnen ja schon vorher geschildert, wie das war. Also ich hatte viele weibliche Vorbilder, die mich geprägt haben und mich auch motiviert haben, am Richterberuf und am gewerblichen Rechtsschutz auch festzuhalten. Aber ich hatte auch viele tolle männliche Vorbilder, Vorsitzende, die mich gefördert haben.
Das klingt jetzt ja alles so, dass Sie auf jeden Fall einen Beruf gefunden haben, der Ihnen wirklich viel Spaß macht und jetzt aus meiner Perspektive auch wirklich sehr spannend klingt. Gibt es denn trotzdem einen Job, in den Sie gerne mal reinschnuppern würden? Also sowohl juristisch als auch nicht juristisch, es kann alles sein.
Ja, da habe ich mir schon überlegt, was vielleicht so eine Alternative gewesen wäre. Aus meiner Pressesprecherinnen-Tätigkeit muss ich sagen, dass ich eigentlich am liebsten mal Journalistin wäre, Gerichtsjournalistin, um einfach nochmal meinen Job von einer anderen Warte zu beleuchten. Also man hat ja recht engen Kontakt auch mit der Anwaltschaft und ich war im Referendariat auch beim Anwalt. Aber so journalistische Tätigkeit habe ich jetzt vor meiner Tätigkeit als Pressesprecherin nicht gemacht. Und manchmal frage ich mich schon, wie man als Gerichtsjournalist oder auch dann in der Redaktionskonferenz unsere Fälle wahrnimmt, wie man die mündlichen Verhandlungen bespricht, was man so denkt über die Richterschaft. Also da würde ich gern mal Mäuschen spielen. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich mal als Gerichtsjournalistin reinschnuppern.
Und gibt es etwas, das Sie, ja, jungen Juristinnen, natürlich auch Juristen, die den Podcast hören, gern mit auf den Weg geben möchten? Also es kann auch ruhig was sein, was Sie aus heutiger Sicht Ihrem jüngeren Ich raten würden.
Also mein wichtigstes Credo oder meine wichtigste Botschaft eigentlich ist letzten Endes do what you love. Also man kann viel ausprobieren, mal über den Tellerrand schauen, aber ganz wichtig aus meiner Sicht für beruflichen Erfolg und auch für berufliches Glück ist nicht, was jetzt vielleicht irgendwelche anderen Leute für erfolgreich halten, sondern es ist letzten Endes so, dass man rausfinden sollte, was einen selber glücklich macht und was einem Spaß macht. Und wenn man das dann arbeiten kann, dann fühlt es sich teilweise gar nicht an wie arbeiten.
Das klingt nach einem sehr schönen und sehr vernünftigen Rat auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass wir aufgrund der auch schon ein bisschen fortgeschrittenen Zeit dann jetzt auch zum Ende unseres Interviews kommen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt über ja, die Justiz, über die Möglichkeiten in der Justiz und was es vielleicht auch so für Aufgaben gibt innerhalb eines Gerichts, die man wahrnehmen kann, um auch noch ein bisschen Abwechslung zu haben. Ja, und bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und ja, freue mich immer noch, dass wir es heute geschafft haben.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich wollte Ihnen noch rückmelden, dass ich Ihr Format wirklich ganz toll finde. Es ist eine super Idee und ich habe mich sehr über Ihre Einladung gefreut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Dankeschön.